Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn, Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.
Guten Abend allerseits, herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben. Durch die Sendung führt Klaus Karst und in der Technik Charlotte Kroll. Mein Gast heute Abend ist Diana Hillebrand, geboren in Plettenberg. Dein Mädchenname?
Der ist Diana Brauhardt und ich bin nicht in Plettenberg geboren, sondern in Franken. Das ist mein großes Glück, wenn man in München wohnt oder vielleicht auch nicht. Ich bin also in Bayern geboren, aber ich habe hier gelebt, meine ganze Kindheit in Plettenberg verbracht.
Inzwischen nach München ausgewandert. Also du wandelst zwischen den Welten.
Ich wandle zwischen den Welten und fühle mich überall da, wo ich gerade bin, auch zu Hause. Und trotzdem habe ich natürlich sehr heimatliche Gefühle, wenn ich hier wieder im schönen, feuchten Sauerland bin.
Ja, im Moment.
Nass,
oder
kalt.
Zuletzt war es eher kalt als feucht. Aber in Plettenberg bist du dann zur Schule gegangen?
Ja, war auf der Realschule in Plettenberg.
Realschule.
Und bin dann ausgewandert, weil ich eigentlich ins Hotelfach wollte. Ich bin nach Bayern gegangen, um ins Hotelfach zu gehen. Und habe dann aber gemerkt, das ist nicht das Richtige, war dann Rechtsfachwirtin in Anwaltskanzleien, habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen und habe immer geschrieben und das habe ich dann jetzt zu meinem Beruf gemacht.
Wie bist du denn zum Schreiben dann gekommen?
Ich habe schon immer geschrieben. Also das sagen ja alle, die schreiben, ist eigentlich die langweiligste Antwort der Welt, aber es ist auch die Wahrheit. Ich habe mit 5 schon meine ersten Häschengeschichten geschrieben und es war so normal wie Zähne putzen. Also ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich hatte nicht vor, Schriftstellerin zu werden. Das ist mehr so passiert.
In deinem neuen Buch, auf das wir gleich zu sprechen kommen, wird eine interessante Frage gestellt. Was ist typisch an München? Wir Sauerländer sind ja bodenständig und es ist interessant, mal zu hören, was in München so spannend ist und dann mal eine Reise dahin zu machen.
Also was ich an München sehr mag und ich habe mich tatsächlich schon auf der Klassenfahrt in München verliebt, wir haben nämlich unsere Abschlussfahrt nach München gemacht, ist dieses Bunte. Also München ist ja münchnerisch auf der einen Seite, aber vor allen Dingen ist es ja eine sehr kulturelle Stadt. Es gibt Menschen aus der ganzen Welt, die dort leben und dort arbeiten oder da Urlaub machen und das gefällt mir gut. Auf der anderen Seite gibt es Stadtteile in München, zum Beispiel Sendling, wo ich lebe, die sind fast schon wie eine Kleinstadt. Das ist schon fast wie das Sauerland. Also es ist einfach sehr klein und überschaubar und man kennt sich und es gibt alte und junge Leute. Und das ist das, was München vielleicht so reizvoll macht. Man hat das Leben einer Großstadt und immer wieder das Gefühl, dass es in sich aber auch ganz kleinbürgerlich ist.
Da du ja eine halb zugereiste bist, ist München Bayern?
Ich will den Münchern nicht auf die Füße treten, aber wenn man sich umschaut oder irgendwo arbeitet, dann sind die Müncher oft in der Minderheit. Das stimmt. München ist einfach was Besonderes. Ich weiß nicht, es ist bayerisch, es ist münchnerisch.
Weil München ja auch so eine rote Insel im tiefschwarzen Bayern ist.
Ja. Ja.
Wir Westdeutsche, vor allen Dingen wir weltoffenen Ruhrpottler zum Beispiel, haben ja so gewisse Probleme, auch mit bayerischen Politikern. Ja, wenn wir so einen Herrn Söder oder einen Herrn Dobrindt oder auch einen Herrn Seehofer so reden hören, dann krampft sich bei uns etwas zusammen.
Also ich lasse die Politiker immer Politiker sein und orientiere mich an den Menschen drumherum und an das Leben, das eben drumherum stattfindet. Und da ist München eine tolle Stadt, weil einfach alles zusammenkommt.
Ist natürlich sehr viel mehr Kultur als in Plettenberg da, ja?
Ein bisschen mehr, ja.
Hier in Iserlohn haben wir ja eine großartige literarische Szene. Die hat sich so im Laufe der letzten Jahre herausgebildet. Wie sieht es da in München aus, in einer so sprudelnden Kulturstadt?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob München so sprudelt, aber es ist auf jeden Fall natürlich viel Kultur. Vor allen Dingen gibt es in München einen Haufen Verlage, ist ja eine wirkliche Verlagsstadt auch. Man muss vielleicht so ein bisschen die Ecken suchen. Wir sind, glaube ich, nicht ganz so innovativ vielleicht wie die Berliner, nicht ganz so spritzig.
Oder aber die Leipziger.
Oder die Leipziger, da war ich ja gerade erst auf der Messe. Aber München hat sowas Gewachsenes. Und wenn etwas gewachsen ist, ich mache ja seit vielen Jahren da einen Literaturtreff, dann kommen die Leute immer wieder, die haben eine unglaubliche Treue, bleiben wirklich lange dabei. Und das wächst so. Und wenn es gewachsen ist, dann hat es auch Bestand, typisch münchnerisch.
Da ich mit meinem Gast Diana Hillebrand schon dabei bin, über die Landesgrenzen zu schauen, lass uns mal über eine weitere Beschäftigung außer dem Schreiben von dir sprechen. Du bist auch Dozentin für kreatives Schreiben, machst Workshops, hast einen monatlichen Literaturtreff. Wie findet so etwas in München statt?
Ja, also damit habe ich angefangen, weil wir Autoren ja alle wissen, dass es nicht so einfach ist, nur von den Buchtantiemen zu leben. Braucht man also noch eine Basis und irgendwie lag das nahe, dass ich Schreibkurse gebe, weil ich lange selber welche besucht habe und viele Jahre an der Rechtsanwaltskammer München Seminare gegeben habe. Und man bot mir einen Raum an, wie das manchmal so ist. Das Schicksal schlägt zu. Und ich habe gedacht, das probiere ich jetzt aus. Das war 2006 und ist ehrlich gesagt eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist in einem alten Bauernhaus in München in Sendling, in einem ehemaligen Kartoffelkeller, den ich so ein bisschen hergerichtet habe. Das soll gar nicht zu schick sein, sondern einfach ein bisschen schöne Atmosphäre zum Schreiben. Und inzwischen kann ich mich vor Anmeldungen gar nicht mehr retten. Es macht mir ganz viel Spaß, bringt natürlich eine finanzielle Grundlage, macht den Leuten viel Spaß und ich kann all das, was ich selber erlebt habe, nämlich bei null anzufangen mit dem Schreiben, bis heute, wo die Bücher rauskommen, einfach erzählen und weitergeben und es ist was ganz Tolles.
Du hast einen festen Kunden- oder Patientenkreis oder wie nennst du deine Schüler und Schülerinnen?
Meine Patienten kommen von überall her. Also das sind gar nicht nur Münchner, sondern es gibt Wochenend-Workshops, da kommen die Leute aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, sogar aus Kairo.
Angeflogen.
Die kommen jedes Mal angeflogen. Natürlich macht ihr nicht jeden Kurs, aber die macht Kurse bei mir und das sehr gerne. Und da kommen ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen von überall her. Und es gibt Wochenworkshops, die sind natürlich so aus dem Einzugsbereich von München, aber dann nehmen die Leute teilweise auch längere Fahrzeiten in Kauf, weil es so einen Spaß macht.
Es werden ja wirklich Kurse angeboten, viele auch für sehr viel Geld, wo man also nicht unbedingt auch viel lernt. Aber da gehe ich jetzt bei dir mal davon aus, dass das alles ganz anders ist.
Also erstmal ist es nicht so teuer. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich denke, Schreiben ist etwas so ein langer Prozess. Also da setzt man sich nicht hin, einen Tag schreibt und dann kriegt man ein Zertifikat als Schriftsteller. Ja, das ist ja Quatsch. Das heißt, die Leute buchen häufig einen Kurs nach dem anderen, fangen irgendein Projekt an und bleiben auch relativ lange dabei. Es gab also Leute, die haben 2006 angefangen und sind heute immer noch dabei. Danke, liebe euch sehr. Und das bleibt und es kommen immer wieder neue dazu. Ich mag auch nicht, wenn sich das so klüngelt. Also es darf sich immer wieder neu mischen. Das gibt dem Ganzen eine frische Brise und das macht Spaß, weil da natürlich Menschen zusammenkommen, die sich unter normalen Umständen nie treffen würden. Das ist ganz spannend.
Ja, das kenne ich ja von unseren Workshops hier auch. Ja. Ist da schon jemand dabei, der dann auch groß rausgekommen ist, der oder die, muss ich sagen?
Also ich habe mal mit einem fortgeschrittenen Kurs an einem Schreibwettbewerb teilgenommen von 5 Leuten, waren 4 in der Endauswahl und einer im Finale. Es gibt Leute, die erste Veröffentlichungen in Anthologien haben und ich habe 2, die jetzt eine Agentur gefunden haben. Also ich glaube, wenn man an Texten arbeitet und dranbleibt, dann gibt es auch Erfolge. Ob das jetzt wirklich nur mit mir zusammenhängt oder einfach mit dem Fleiß der Teilnehmer, möchte ich mal dahinstellen. Aber ich glaube, es ist die Freude am Schreiben und auch die Fähigkeit, das zu überarbeiten, was man da macht. Und ja, das lernt man vielleicht in so einem
Kurs. Die Dozenten des Literaturinstituts Leipzig sagen ja, Schreiben ist 70% Talent. Nicht? Und das andere ist also harte Arbeit, um das Talent dann in die richtigen Bahnen zu bringen.
Ja, es gibt auch welche, die sind Feuer und Flamme am Anfang und verlieren dann so ein bisschen die Disziplin. Das Schlimme beim Schreiben ist ja an solchen Büchern, dass man über Wochen, Jahre, Monate dranbleiben muss, immer wieder arbeiten muss. Dann kommt das Lektorat und macht auch noch irgendwas. Und da verlieren manche dann wirklich so ihren Drive unterwegs. Und das kann passieren, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, denn ich bin ja auch gerade mit einem neuen Buch herausgekommen. Es ist 2 Jahre Arbeit, bis man es also wirklich fertig hat mit Recherchen, mit Korrekturen. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Ja, und das merken die Leute häufig dann, wenn sie sich mal ernsthaft damit beschäftigen. Und das passiert vielleicht das erste Mal in so einem Kurs, wenn man der Typ dafür ist. Und dann merkt man ja, das geht ja noch besser. Das erste ist so ein Rohentwurf und dann merkt man, wenn ich an so einem Text arbeite und schleife, dann wird es ja tatsächlich noch besser. Und das ist schön, wenn das passiert.
Zu deiner Tätigkeit, Rechtsanwälte. Hast du denen das Reden oder das Schreiben beigebracht? Denn manchmal sind ja Rechtsanwälte weder per Rede noch per Schreibe verständlich für einen Normalsterblichen.
Ich hatte da großes Glück. Ich war unter anderem bei einem Strafanwalt, der fantastische Schriftsätze geschrieben hat in einer sehr klaren, einfachen Sprache. Das habe ich sehr bewundert damals. Der hat gesagt, man muss einen Staatsanwalt genauso überzeugen wie andere Menschen auch. Und ich habe tatsächlich am Schluss in der Rechtsanwaltskammer München eine Kurse gegeben zum Thema Korrespondenz in der Anwaltskanzlei. Warum? Weil die so viele Schachtelsätze machen, dass man am Ende manchmal gar nicht mehr weiß, was es eigentlich bedeutet.
Die haben alle bei Kleist studiert.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja wichtig, dass die Mandantschaft auch versteht, was da steht. Aber da kamen Leute danach zu mir und sagten, nein, Schreiben von Rechtsanwälten, die müssen doch kompliziert sein. Und das finde ich halt gerade nicht. Aber das Thema Rechtsanwaltskammer und Rechtsanwaltskanzlei ist jetzt wirklich abgeschlossen, bin ich auch gar nicht so traurig drüber.
Sie hören das Literaturmagazin Wortart, Klaus Gast, Ihr Moderator und mein Gast heute Abend, Diana Hillebrand. Diana, du warst im vergangenen Jahr schon mal hier und hast ein Kinderbuch vorgestellt, mit einem Mädel, das Paula heißt. Paula hat damals Erlebnisse oder Abenteuer aus dem Zoo erzählt. Nun hat Paula schon wieder neue Abenteuer erlebt.
Ja, ich habe ja damals schon angekündigt, dass die Reihe fortgesetzt wird. Wir haben überlegt, was machen wir als nächstes und haben uns entschieden, die Münchner Museen zum Thema zu machen, weil München da wahnsinnig viel zu bieten hat. Und Paula hat mir gleich ins Ohr geflüstert, dass sie die Idee super findet. Also habe ich mich auf die lange Reise durch die Münchner Museen gemacht. 18 habe ich ausgewählt, aber das ist jetzt gar keine qualitative Auswahl. Es gibt also noch wesentlich mehr Bücher. Vielleicht gibt es noch mal ein zweites Museumsbuch. Und ja, das war eine richtig lange Recherche, bis ich überhaupt erst mal anfangen konnte zu schreiben.
Kann ich mir vorstellen, denn ich habe das Buch gelesen. Aber vielleicht sollten wir eines noch klarstellen. Paula ist eine fiktive Person, nicht deine Tochter.
Paula ist eine fiktive Person, die sehr schnell ist und sehr lebhaft ist und sehr neugierig. Das ist meine Tochter auch, aber sie heißt nicht Paula, sondern Amelie. Und ich wollte einen Namen, der so ein bisschen knallt. Ich glaube, das ist mir mit Paula ganz gut gelungen.
Dann sollten wir Amelie zumindest mal grüßen.
Hallo Amelie, mein lieber Schatz. Genau, aber Amelie hat viel beigetragen, trägt viel bei, einfach was den Blick der Kinder angeht, auf bestimmte Dinge. Da können wir Erwachsenen ihr bei weitem nicht das Wasser reichen. Also die hat mir da viel geholfen. Ja, und ich glaube, jetzt ist wieder ein ganz schönes Buch dabei rausgekommen.
Das ist es in der Tat, vor allen Dingen auch mit ganz tollen Illustrationen. Aber dennoch muss ich mal die Frage stellen, ist das wirklich ein Kinderbuch? Ich persönlich fand am Schluss, also das ist der beste Reiseführer, der jemals über München geschrieben worden ist.
Ja, ist doch wunderbar. Die schönsten Kinderbücher sind doch die, die Erwachsene auch gerne lesen.
Also ja, das ist so wahr.
Ja. Meine Meinung. Wenn das für beide funktioniert, wunderbar. Ja, das Ganze ist ja wirklich wieder ein Kinderroman mit einer richtigen Abenteuergeschichte. Das ist das, was für die Kinder zählt. Da muss was passieren. Das muss irgendwo spannend sein. Und im Hintergrund sind eben diese 18 Museen, wo die Paula immer wieder durchgeht oder bestimmte Dinge wahrnimmt. Ein Museumsführer ist es deswegen trotzdem nicht, weil die Geschichte da wirklich im Vordergrund steht. Aber man mit Paula zusammen natürlich ganz viel dieser Museen und der Ausstellungsstücke auch miterlebt. Und ich kenne Kinder, die nehmen das Buch natürlich dann in die Hand auf Paula Spuren und gehen dann von einem Museum ins nächste und gucken, was hat sie da eigentlich alles gesehen? Gibt's das denn in echt? Und es gibt's alles in echt.
Es spielen in diesem Buch also nicht nur Kinder mit, sondern auch eine ganz verrückte Engländerin. So eine Figur, wie man sie im Fernsehen schon mal bei Inspektor Barnaby erleben kann. Aber da kommst du sicherlich noch drauf zu sprechen. Lass uns doch mal ein bisschen was hören aus dem Buch.
Gut, dann fange ich jetzt einfach mal mit dem Anfang an. Hallo! Da bin ich wieder, eure Paula. Habt ihr gewusst, dass es mitten in München ein Turmfalkennest mit 6 flauschigen Falkenjungen gibt? Kennt ihr die Uhr, deren Zeiger in die falsche Richtung laufen? Oder wisst ihr, wer zum Zeichen seiner Stärke ein Löwenfell trug? Ich habe viel Spannendes erlebt, als ich in 18 Münchner Museen unterwegs war. Natürlich mit Luca an meiner Seite und manchmal war auch ein fast schwarzer Kater dabei. Vor mir lag eine Zeitung mit schönen Tierfotos. Wie immer krampfte sich mein Herz zusammen, wenn ich die Tiere sah. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als ein eigenes Haustier. Ein Hund, eine Katze, Vogel, Hamster, irgendetwas. Warum musste auch gerade meine Mama so eine blöde Tierhaarallergie haben? Sie niest schon, wenn sie nur der Schatten eines Tieres streift. Missmutig schmiss ich die Zeitung in die Ecke. Es war Sonntag, 8 Uhr. Ich würde Mama und Papa jetzt wecken, zur Strafe. Ich schlich mit einer Taubenfeder ins Schlafzimmer. Papa hatte sich tief in die Bettdecke vergraben, nur die Füße schauten hervor. Mama lag auf der Seite und träumte bestimmt von der ersten Tasse Kaffee beim Frühstück. Mit der Feder strich ich Papa sanft über die Fußsohlen. Er wackelte mit den Füßen und murmelte: »Genug, verlassen Sie sofort mein Haus!« Mama spürte die Feder sofort. Sie wachte schlagartig auf. »Paula!« Schnell huschte ich aus dem Schlafzimmer und kochte Kaffee für Mama und Tee für Papa.
War das Hillebrands Life? Ehrlich?
Nö, Amelie ist noch nie mit einer Feder in unser Schlafzimmer gekommen. Könnte aber jetzt passieren.
Ein guter Hinweis für Sie, euch morgens wach zu machen. Diana, du hast einige Homepages, sogar Paula hat eine eigene. Wir müssen die jetzt nicht nennen. Ich werde sie auf radio-isalohn.de in der Vorankündigung der Sendung auflisten, sodass die Hörerinnen und Hörer sich persönlich informieren können.
Perfekt.
Dann wollen wir mal aus dem perfekten Buch noch etwas hören.
Also dieser langweilige Sonntag, der wird dann doch noch ganz interessant, nämlich als Paula per Zufall eine Zeitungsannonce findet, die ganz komisch gestaltet ist. Da steht nämlich Folgendes drauf. Helfen Sie mir? Mein Name ist Miss Agatha Blum, oder doch nicht? Können Sie sich vorstellen, wie es ist, nur in Fragen zu leben? Sind Sie jung, tatkräftig und neugierig? Wollen Sie mir helfen, Antworten zu finden? Rufen Sie mich vielleicht an? Darunter stand eine Telefonnummer mit Münchner Vorwahl. So eine eigenartige Zeitungsanzeige hatte ich noch nie gelesen. Irgendwie komisch mit den vielen Fragen. Ich faltete das zerknitterte Papier vorsichtig zusammen und schob es in meine Tasche. Es wäre sicher interessant, diese Miss Agatha Blum kennenzulernen. Ich setzte mich an das Ufer der Isar, zog einen Socken aus und streckte den Fuß in das Wasser. Wenig später findet die Paula dann einen Kater, der in einem Keller eingesperrt ist, unter so einer Abdeckung, hilft diesem Kater. Da steht auf dem Halsband, dass er Montgomery heißt und macht natürlich etwas, was sie eigentlich besser nicht machen sollte. Sie nimmt diesen Kater mit nach Hause und versteckt ihn im Gästezimmer. Aber die Kinder, die das erste Buch schon kennen, die wissen ja, dass die Mama von der Paula, so fängt es ja hier auch wieder an, leider eine Tierhaarallergie hat. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Mutter kriegt Husten, Schnupfen, Heiserkeit, alles auf einmal. Denkt erst, sie hat eine schlimme Erkältung, so wie wir jetzt alle hier momentan. Aber nein, es ist der Kater im Gästezimmer.
Also Tierhaarallergie, wenn ich das mal eben einflechten darf, kommt dir bekannt vor.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Mein armes Kind kriegt auch kein Tier, weil die Mama auch eine Tierhaarallergie hat. Das ist übrigens was ganz Schreckliches. Aber Montgomery ist natürlich ein süßer Kerl und die Eltern geben Paula 3 Tage Zeit, das Frauchen oder Herrchen zu finden, um eben den Kater wieder gut unterzubringen. Paula ruft sofort ihren Freund Luca an, auch den kennt man schon aus dem ersten Buch. Und Luca und Paula versuchen also das Frauchen oder Herrchen zu finden und hängen Zettel auf und machen sich auf die Suche. Aber es ist letztendlich sogar der Kater selbst, der den beiden zeigt, wo er hingehört.
Dann lass mal hören.
Doch dann passierte etwas Unglaubliches. Montgomery blieb einige Meter von uns entfernt stehen und sah uns direkt in die Augen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er in diesem Moment gesprochen hätte. Doch sobald wir uns auf ihn zubewegten, ging er auf weißen, leisen Pfötchen weiter. Ich stieß Luca an. »Du, ich glaube, der will uns was zeigen.« Gespannt folgten wir dem Kater, der uns nie mehr als ein paar Meter an sich herankommen ließ. Verrückt, wir verfolgten einen Kater durch München. Plötzlich blieb er vor einer hüfthohen, verwitterten Mauer stehen, dahinter ein kleines Haus. Monty sprang auf die Steinmauer, sah uns noch einmal an und verschwand im wildesten Garten, den ich in München jemals gesehen hatte. Eine bunte Frühlingsblumenpracht ergoss sich bis zum Haus, das aus einer früheren Zeit zu stammen schien. Es hatte ein mit Ziegeln gedecktes Dach, war schief und krumm und die alten blinden Fenster über dem viel zu großen Tor gaben ihm ein geheimnisvolles Gesicht. Doch bevor wir uns wundern konnten, kam eine Frau auf uns zu, die genau war wie das Haus. Höchst wunderlich. Sie war groß, hatte langes, gelocktes, sehr rotes Haar, das ihr bis auf die Schultern reichte. Doch wirklich besonders, ja sogar sehr eigenartig, war ihre Kleidung. Sie trug nämlich ein Fell. Ihr Gesicht und die nackten Füße waren schmutzig. Mama wäre bei ihrem Anblick sicher in Ohnmacht gefallen. Jetzt entdeckten wir auch Montgomery, der ihr zutraulich um die Beine strich und uns anzulächeln schien. In diesem Moment lachte die rothaarige Frau so offen und fröhlich, dass unsere Anspannung verschwand. »Oh, well, Kids, habe ich euch erschreckt? Diesen Aufzug seid ihr nicht gewohnt, wie?« Luca und ich grinsten, denn sie hatte einen englischen Akzent und sprach die Worte irgendwie ganz hinten im Rachen aus. Ich zeigte auf Montgomery. »Gehört der Ihnen?« Die Frau schien noch mehr zu strahlen. Es war, als würde die Sonne aufgehen. »Habt ihr ihn gefunden? Hatte er sich wieder verlaufen, dieser kleine Runaway, ich meine Ausreißer?« Sie streichelte Montgomery liebevoll über den Kopf. Wir erzählten ihr die ganze Geschichte, wo ich ihn gefunden hatte, von Mamas Allergie und dass Montgomery selbst uns hierher geführt hatte. »Well, wie kann ich euch danken, Kinder? Oh, habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Wollt ihr raten? Ist mein Name Helga Sonnenschein oder Miss Agatha Blum?« Sie schmunzelte und mich durchzuckte es wie ein Blitz. Miss Agatha Blum? Die Frau, die die verrückte Anzeige aufgegeben hatte? Miss Agatha Blum, wiederholte ich den Namen leise, und Miss Blum reichte mir die Hand. Sollte ich dagegen etwas zu sagen haben? Luca stieß mir mit den Ellbogen in die Seite und flüsterte, »Also, irgendwie ist die doch komisch, oder?« Er hatte recht, und fieberhaft überlegte ich, was an Agatha Blum außer ihrer Kleidung eigenartig war. Wieder kam mir die Zeitungsanzeige in den Sinn. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, nur in Fragen zu leben?
Im Literaturmagazin Wortart ist heute Abend Diana Hillebrand aus Plettenberg zu Gast, die allerdings inzwischen in die weite Welt nach München hinausgezogen ist. Wir sprechen über ihr Buch Paula und die geheimnisvolle Miss Blum, erschienen im Volk Verlag in München. Diana, es kommt noch etwas darin vor, was mich als Gourmet so ganz besonders interessiert hat. Ein Rezept eines italienischen Gerichtes, das den Namen Scaffi Faffi oder so ähnlich trug.
Also wie schon im ersten Buch, da gab es ja auch schon ein Rezept. Da gab es nämlich das Crepe-Rezept von Dieter, der den Crepe-Stand im Tierpark Hellerbrunn hat. Irgendwie hat mich das nicht losgelassen und ich dachte mir, jedes Buch mit Paula hat ein Rezept. Und in dem Fall ist es sogar ein sehr wichtiges Rezept. Es ist nämlich von Lukas Oma, ein Familienrezept, das einen ganz komplizierten Namen hat. Ich kann es jetzt gar nicht auswendig, ich müsste es nachlesen. Ravioli Scamorza. Morza, weiß ich nicht, also ziemlich langer Name. Und das ist auch
sollen
der Paula
genau
zu lang.
Sollen wir es genau sagen?
Es ist ja hinten drin, ne? Wir können ja mal hier
hinten,
blättern.
Ist ja ganz schwer auszusprechen.
Ja, es ist ja lange. Also, da ist es. Ja. Ravioli aperto mit Radicchio und Scamorza affumicata. Und das lange Wort macht Paula, weil sie ein sehr praktischer Mensch ist, zu Scaffi Maffi. Das kann man auch nachkochen. Und dieses Rezept ist aber dummerweise verloren gegangen. Und das ist auch eine Ebene dieses Buches, dass die Kinder versuchen, dieses Rezept zu finden, weil sich Lukas Eltern deswegen ziemlich streiten. Die sind ja italienischer Herkunft und streiten sich ganz gerne mal, haben viel Temperament und jetzt ist dieses Rezept weg und einer beschuldigt den anderen. Und die Kinder sind also auch auf der Suche nach diesem Rezept, das Paula Scaffi Maffi nennt.
Und das im Buch nachgelesen werden kann. Aber jetzt muss ich dich noch auf ein, weil ich da gerade drüber stolpere, auf ein westfälisch-bayerisches Glatteis führen. Bei dem typisch Münchner, über das wir eben schon gesprochen haben, hast du ein Wort kreiert. Das möchte ich jetzt mal ausgesprochen hören.
Also, das habe ich gar nicht kreiert.
Das gibt es?
Das gibt es. Und das ist sogar im Münchner Stadtmuseum ausgestellt. Vielleicht hat es der Karl Valentin erfunden. Das könnte sein. Ja. Auf jeden Fall steht das da so und ich fand es wunderbar und ich versuche das jetzt.
Ja.
Für alle Bayern und Plettenberger. Himmel, Herrgott, Sakramenzi, Fix, Halleluja, leckst mir am Arsch, Scheiß, Klump, verreckt's.
Es ist auch gut rübergekommen. Ich glaube, jedermann hat es verstanden oder auch nicht. Das werden wir wohl so schnell nicht feststellen können. Jana, ein paar Fragen noch zu deiner Person, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Hast du Lieblingsautoren? Was liest du? Oder hast du keine Zeit dafür?
Doch, ich lese ja ganz viel, weil ich sowieso immer schon gerne gelesen habe, aber auch diesen monatlichen Literaturtreff habe. Und auch das ist immer ein Grund, Bücher zu lesen. Ich habe tatsächlich ein Buch, das ich sehr liebe, und zwar ist das Im Schatten des Findes von Zaffon.
Das ist ja mein Lieblingsbuch.
Ja, guck mal. Ja, yeah, deswegen verstehen wir uns so gut. Ja. Ich liebe das sehr. Ich mag diese Sprache, die ja so einen lyrischen Aspekt hat, aber auch Spannung ist viel im Buch. Es geht um Bücher, dem Friedhof der verlassenen Bücher, ein ganz wunderbar Buch.
Es ist ja eigentlich der Beginn einer Trilogie. Ich habe sie jetzt alle drei gelesen. Da hat Zaffon wirklich ganz was Tolles auf die Beine gestellt. Hast du denn auch noch Zeit für andere Hobbys?
Also in München fährt man ja irgendwie automatisch viel Rad. Wir haben ja kein Auto. Also wir fahren gerne mit dem Rad durch die Gegend. Da sieht man irgendwie die Welt auch langsamer und das schadet manchmal nicht. Aber tatsächlich, ich habe auch viel Musik gemacht, viele Jahre. Das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, würde es schreiben. Und ansonsten ist natürlich meine Familie auch mein Hobby. Ich habe eine kleine Tochter, ich habe einen Münchner Ehemann. Die sind beide sehr anspruchsvoll und um die kümmere ich mich. Ich gehe natürlich auch gerne ins Theater oder ins Kino. München hat ja wirklich alles zu bieten. Von Natur bis zur Kultur kann man sich da gut beschäftigen.
Das ist wohl wahr. Hast du so eine Lieblingsmusikrichtung oder auch einen Lieblingsfilm?
Lieblingsmusikrichtung? Nein, ich höre nämlich irgendwie alles. Ich mag gerne Klassik, ich mag aber auch gerne hier diese schwungvollen Sachen, die ich heute mitgebracht habe. Auch sehr gerne deutsche Sachen, wenn sie nicht gerade aus der Schlagerecke kommen. Das ist nicht so ganz mein Fall. Bin da irgendwie sehr vielseitig und bei Filmen geht es mir genauso. Wobei ich sagen muss, dass ich häufig die kleinen Filme und die kleinen Kinos eher mag als die großen Blockbuster.
Die beliebte Frage, die drei Dinge mit auf die Insel. Was würdest du da nehmen?
Irgendwie kommt so eine Frage immer und ich bin nie vorbereitet. Natürlich ein Buch, wobei ich jetzt noch nicht weiß, welches das sein würde. Ich würde meine Tochter mitnehmen.
Also ein Buch, noch kein E-Book-Reader?
Nee, ein Buch. Obwohl ich einen E-Book-Reader habe und auch gerade an einem E-Book schreibe. Aber das eine schließt das andere ja zum Glück nicht aus. Ja. Was würde ich denn noch mitnehmen? Irgendwas, mit dem man Musik machen kann. Vielleicht würde ich auf der Insel auch mal wieder ein bisschen Saxophon spielen.
Saxophon?
Habe ich gemacht, 9 Jahre. Ja.
Jazz? Pop?
Auch alles. Ich war nicht konzertreif, aber ich habe so ein bisschen vor mich hin getrötet.
Mit wem würdest du gerne mal einen Tag lang tauschen?
Mit dem Chef vom Diogenes Verlag. Dem würde ich dann auch zur gleichen Zeit ein Manuskript schicken, das er dann sofort annehmen würde, weil ich dann ja der Chef wäre.
Dann sei doch bitte so lieb, wenn du diesen Tag dann verbringst, ja, mir rechtzeitig Bescheid zu sagen, damit ich dann meine Manuskripte bis dahin auch fertig.
Genau, machen wir ein schönes Programm. Das hat der natürlich Diogenes jetzt auch schon, klar.
Zweifellos. Hast du ein Lebensmotto?
Jetzt oder gar nicht. Also ich bin jemand, der immer sehr spontan alles macht und auch viele Dinge annimmt, ohne lange drüber nachzudenken. Zum Glück kriege ich das alles hin. Manchmal verzettel ich mich ein bisschen, aber ich habe einen Ehemann, der bringt das dann in Form oder in eine vernünftige Reihe. Und ich kann schlecht Nein sagen und ich lebe so mit allen Sinnen.
Ein glücklicher Mensch.
Ja, sehr.
Wie sieht's mit deinen weiteren Projekten aus?
Schreibe ich gerade tatsächlich an 4 Sachen parallel. Es kommen 2 Museumsführer von den Freilichtmuseum Glendleiten und Amerang mit Geschichten, völlig unabhängig von der Paula. Es kommt ein Paula-Stadtführer für alle, die in die Stadt kommen oder auf Paulas Spuren wirklich mit so einem Stadtführer unterwegs sein wollen. Und ich schreibe an einem 15-bändigen Buch für kreatives Schreiben, also wie entsteht ein Buch. Das kommt zunächst als E-Book raus im Dotbooks Verlag und mal sehen, dann wahrscheinlich auch als Print.
Mein Gast heute Abend war Diana Hillebrand. Auf radio-isolon.de werden Sie alles Weitere über das Buch und über Diana Hillebrand erfahren. Diana, ich bedanke mich noch einmal herzlich für dein Kommen. Du hast uns wunderbar durch München geführt mit deinem neuen Buch. Ich wünsche dir viel Erfolg.